Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das ich rausgesucht habe als Predigttext zum Thema dieses Gottesdienstes Scheitern im Glauben, ist ein Text, der in allen Evangelien überliefert wird. Es ist die Geschichte von eben Herodes, der den Johannes köpfen lässt. Also da kann man schon nicht mal von einem Scheitern im Glauben sprechen, sondern sagen, der hat im Prinzip alles falsch gemacht. Aber die Bibel berichtet das eben ausführlich und das hat ja einen Grund. Und ich frage mich immer wieder, warum stellt Gott oder hat Gott Texte in die Heilige Schrift hineingestellt? Gerade auch so eine Erzählung wie hier, so ausführlich, wie er sie uns hier gibt. Wir werden gleich 13 Verse hören über das, was dort der Herodes an dem Johannes getan hat. Und die Frage ist, warum? Da kann man so wenig Auferbauendes herausbekommen, aber eben schauen, wie Leute komplett Fehler machen, wie sie scheitern. Und darauf wollen wir gleich gucken, aber zunächst mal wollen wir diese 13 Verse hören aus Markus 6, die Verse 17 bis 29. Herodes hatte Johannes ergriffen und ins Gefängnis geworfen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, denn er hatte sie geheiratet. Johannes hatte nämlich zu Herodes gesagt, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten und konnte es nicht. Denn Herodes fürchtete Johannes, weil er wusste, dass er ein frommer und heiliger Mann war und hielt ihn in Gewahrsam. Und wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig, doch hörte er ihn gern. Und es kam ein gelegener Tag, als Herodes an seinem Geburtstag ein Festmahl gab für seine Großen und die Obersten und die Vornehmsten von Galiläa. Da trat herein die Tochter der Herodias und tanzte und gefiel Herodes und denen, die mit ihm am Tisch saßen. Da sprach der König zu dem Mädchen, bitte von mir, was du willst, ich will's dir geben. Und er schwor ihr einen Eid, was du von mir bittest, will ich dir geben bis zur Hälfte meines Königreiches. Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich bitten? Die sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Da ging sie sogleich eilig hinein zum König und bat ihn und sprach, ich will, dass du mir gibst jetzt gleich auf einer Schale das Haupt Johannes des Täufers. Der König wurde sehr betrübt. Doch wegen des Eides und derer, die mit ihm am Tisch saßen, wollte er sie keine Fehlbitte tun lassen. Und sogleich schickte der König den Henker hin und befahl, das Haupt des Johannes herzubringen. Der ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und trug sein Haupt herbei auf einer Schale und gab es dem Mädchen und das Mädchen gab es seiner Mutter. Als das seine Jünger hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese Verse aus dem Markus-Evangelium, die du uns jetzt schenkst als Predigtext. Es ist der Bericht eines furchtbaren Geschehens, eines Meuchelmordes an einem Unschuldigen, Herr. Doch ist es dein Wille gewesen, deine Entscheidung, dass das so steht in deiner Bibel, in der Heiligen Schrift, Herr. Und wir wollen uns jetzt mit diesem Text auseinandersetzen. Wir wollen dich bitten, Herr, dass in dieser Auseinandersetzung, in dieser Predigt, du sprichst in unsere Nachfolge zu unserem Glauben, Herr. Wir wollen dich bitten, Herr, dass wir in dieser Predigt deine Stimme vernehmen und wir wollen dich bitten, Herr, dass wir dann das umsetzen, was wir hören werden, Herr. Aber dass das passiert, dass wir vernehmen, was du meinst, was du uns zu sagen hast und dass wir dem auch gehorsam sind. Dazu brauchen wir deine Hilfe, dazu brauchen wir deinen guten Geist. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander für diese Predigt bitten. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, als ich im Gymnasium war, und Mathematikunterricht hatte ich einen sehr strengen Mathematiklehrer. Und wenn wir dann so dreimal im Halbjahr eine Arbeit schrieben, dann kriegten wir irgendwann die Arbeit zurück und dann hatte er eben diese Arbeit korrigiert mit so einem roten Stift, wie das üblich war. Und dann mussten wir zur nächsten Stunde eine Verbesserung anfertigen. Wir mussten uns mit dem auseinandersetzen in der Mathematikarbeit, was falsch war, was er angekreuzt hatte. Wir mussten dann die Arbeit nochmal neu schreiben, richtig, und auch dann hinschreiben, wo wir die Fehler gemacht hatten. Wir mussten das reflektieren, um dann zu sehen, hey, was war falsch, damit wir zukünftig diese Fehler nicht mehr machen. Ganz ähnlich ist es jetzt hier bei dieser Predigt. Wir wollen schauen auf Fehler. Ich habe insgesamt so 6 Fehler gemarkert, die dieser Herodes falsch gemacht hat. Und wir wollen auf ihn schauen, was er so furchtbar falsch gemacht hat, aber wir wollen es reflektieren für uns, für unsere Zukunft, damit wir hoffentlich gefeit davor sind, diese Fehler nicht zu tun. So habe ich denn diese Predigt überschrieben, Herodes, ein Fehlerprotokoll. Und es sind 6 Fehler, die ich hier angestrichen habe in diesem Text. Das ist erstens der Ehebruch, das ist zweitens die Wort-Gottes-Ignoranz, das ist drittens die sexuelle Gier, das ist viertens die Großmannssucht, das ist fünftens das Schwören und sechstens die Umfeldbeeinflussung. Ein Fehlerprotokoll, der erste Fehler, der Ehebruch. Die Bibel benennt das ganz klar. Die sagt hier, was dieser Herodes für ein Typ gewesen ist. Ein Ehebrecher. So heißt es hier in den Versen 17 und 18. Herodes hatte Johannes ergriffen und ihn ins Gefängnis geworfen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, denn er hatte sie geheiratet. Johannes hatte nämlich zu Herodes gesagt, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Johannes hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen. Ganz im Gegenteil. Der hatte auf die Heilige Schrift hingewiesen. Er hat gesagt, das, was da läuft, bei unserem regierenden König hier in Galiläa, das ist nicht in Ordnung. Und so konnte es auch jeder nachlesen. Das wusste auch jeder in Galiläa. Das war falsch, was dieser Herodes getan hatte. 3. Mose 20 steht drin, wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, und es ist jetzt nicht nur sein Nächster, es ist ja sein Bruder, sein leiblicher Bruder, so sollen beide des Todes sterben. Ehebrecher und Ehebrecherin. Es ist nicht so wie in Johannes 8, wo nur die Ehebrecherin gebracht wird. Nein, beide waren des Todes würdig. Todesstrafe. Das war nicht in Ordnung, das, was da in aller Öffentlichkeit abgelaufen war. Der Ehebruch. Und die Bibel markert das. Und der Prophet Johannes der Täufer markert das auch in aller Öffentlichkeit. Der legt die Finger in die Wunde und sagt, das ist nicht in Ordnung. Ehebruch ist Sünde. Übrigens, auch in den 10 Geboten, in der Kurzzusammenfassung der Ethik eines Christen oder auch für das Volk Gottes gelten, steht es ganz klar. Du sollst nicht Ehe brechen. Punkt. Da gibt es keine Ausnahme. Ehebruch ist Sünde und Schuld. Und egal, wer es tut, aus welchen Gründen, es bleibt Schuld und Sünde. Und das ist der Fehler, den hier der König getan hat. Und hier, das kann er noch so ein bisschen abwiegeln halt. Ist so nach dem Motto, da ist eben dieser Prediger und der tritt da öffentlich auf und der klagt mich da an. Dann packe ich ihn ins Gefängnis. Das kriegt er noch so ein bisschen gebacken. Aber seine Sünde, und das ist bei Sünde immer wieder so, zieht weite Kreise. Der Sünde soll, so steht es in der Bibel, ist der Tod. Können wir uns vorstellen, wie seine Frau gelitten hat, die da verstoßen hat. Können wir uns vorstellen, wie es seinem Bruder gegangen ist. Das wird nicht berichtet, aber was wir wissen aus der Geschichte, ist, dass die Frau, die hatte in erster Ehe, die Tochter des nabatäischen Königs war. Und dieser nabatäische König, obwohl er nicht zum Volk Gottes gehörte, der hat sich so darüber geärgert, was mit seiner Tochter passiert, dass er in den Krieg gezogen ist gegen Galiläa. Und da hat es furchtbare Grenzkämpfe gegeben. Die haben dann einige Städte eingenommen, die Nabatäer, und es sind zahlreiche andere Leute gestorben. Warum? Weil dieser Herodes Ehebruch begangen hat. Ehebruch ist Schuld und Sünde. Ehebruch soll nicht sein. Wenn wir verheiratet sind, dann haben wir unserem Ehemann, unserer Ehefrau treu zu sein. Das ist ein großer Fehler, den der Herodes hier begangen hat. Können wir sagen, wenn wir verheiratet sind, ja, meine Güte, also ich habe so eine tolle Frau, so einen tollen Mann, das kommt für mich nicht in Frage. Aber wir wissen ja, was die Bibel lehrt, wie Jesus uns gelehrt hat in der Bergpredigt, nicht nur, wenn wir es in actu vollziehen, sondern wenn auch das Gedankenkino angeworfen wird, wenn man so durch die Stadt fährt und eine leicht bekleidete Frau als Mann sieht oder vielleicht als Ehefrau auch ein bisschen mit dem Kollegen ein bisschen flirtet, all diese Dinge halt. Auch wenn es nicht zur Tat kommt, nur wenn ich denke, ich würde gerne, so ist es schon ein Verstoß gegen das siebte Gebot. Und schon hat der Widersacher Anrechte auf unser Leben. Begeben wir uns in Sünde mit all den Folgen, die daraus resultieren. Und das ist der Fehler, den Herodes begangen hat, aber wir sollen uns davor warnen lassen, keinen Ehebruch zu begehen, treu zu sein in actu, aber auch in unseren Gedanken. Das ist das Erste, wo wir schauen wollen und lernen wollen, keinen Ehebruch begehen, wenn wir verheiratet sind, treu zu sein. Einen zweiten Fehler, den Herodes hier macht, er hat eine Wortgottesignoranz. Heißt im Vers 20, Herodes fürchtete Johannes, weil er wusste, dass er ein frommer und heiliger Mann war und hielt ihn in Gewahrsam. Und wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig, doch hörte er ihn gerne. Er fürchtet ihn. Er fürchtet ihn nicht, weil Johannes irgendeine militärische Gewalt hat, weil er ihm irgendwie schaden könnte, so im Finanziellen oder so. Aber er weiß, der hat den Geist Gottes, der ruht auf diesem Mann. Und wenn er spricht, dann erkennt er, das ist Wahrheit, was er da sagt. Und deshalb wird er unruhig. Und er kann irgendwie nicht richtig von ihm lassen. Das heißt, er hört ihn gerne, aber er setzt es nicht um, was der macht. Anstatt dann hinzugehen, zu sagen, wie eben David, der von Nathan ja auch mit seiner Schuld konfrontiert wird und wie wir es eben im Psalm 51 gehört haben, der gesagt hat, ich habe alles falsch gemacht, ich bereue das, ich bitte Gott um Vergebung. Nein, er wird einfach nur unruhig und ignoriert es. Er drückt es so weg, das Wort Gottes. Er geht dem nicht nach. Und wer das tut, begeht einen ganz, ganz großen Fehler. Wer klar hört, was das Wort ihm zu sagen hat, das aber ignoriert und wegdrückt, der muss damit rechnen, dass dieser Gott irgendwann nicht mehr mit ihm spricht, dass er dann schweigt. Wenn du hörst, was Gott dir zu sagen hat und er sagt es dir immer wieder, aber du es ignorierst, dann ist dieser Gott kein Popanz. Irgendwann schaltet er dann aus. Dann spricht er nicht mehr. Das können wir bei Herodes sehen. Es wird von Herodes dann erzählt, wie es war, als Jesus gefangen genommen wird, der bei Pilatus ist. Jesus, der das Wort Gottes ist. Und jetzt lese ich Lukas 23. Als aber Pilatus vernahm, dass Jesus ein Untertan des Herodes war, Jesus war ja aus Galiläa, sandte er Jesus zu Herodes, der an diesem Tage auch in Jerusalem war. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er hätte ihn längst gerne gesehen, denn er hatte viel von ihm gehört und er hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Und jetzt kommt es. Da steht Jesus vor seinem irdischen König. Und Herodes fragte Jesus viel. Er aber antwortete ihm nichts. Und dann geht es weiter. Aber Herodes mit seinen Soldaten verachtete ihn und verspottete ihn und legte ihm ein weißes Gewand an. Herodes hat das Wort Gottes abgelehnt. Er stand in der Gegenwart Johannes des Täufers, dieses bevollmächtigten Mannes. Und er hat es gemerkt, aber er hat es weggedrückt. Und als er dann mit Jesus Kontakt hat, sagt Jesus gar nichts zu ihm. Der ist es nicht würdig, auch nur ein Wort von dem lebendigen Gott zu hören. Das ist ein verlorener Mensch. Wer meint, das Wort Gottes mit den Füßen treten zu müssen, der muss rechnen, dass irgendwann Jesus ganz aufhört, mit ihm zu sprechen. Übrigens nicht nur hier in dieser Geschichte von Herodes. Amos sagt dem Volk, dass immer wieder Israel ist immer wieder das Wort Gottes ignoriert. Er sagt, siehe, es kommt für euch eine Zeit, dass Gott einen Hunger in das Land geben wird. Nicht ein Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn ist zu hören, dass ihr hierhin und dorthin laufen werdet von einem Meer zum anderen ihr werdet das Wort suchen, ihr werdet es aber nicht finden. Kein Wort Gottes mehr, weil sie es ignoriert haben. Bei Micha, bei den Propheten heißt es kommt die Zeit, da kein Gotteswort mehr da sein wird. Und das deshalb, weil eben sie über eine ganze Zeit lang das Wort Gottes ignoriert haben, weggedrückt haben, Ignoranz, klar gehört haben, was die Propheten gesagt haben, wie Gott sie gewarnt hat. Aber meine Güte, da muss man doch anders reagieren, gilt jetzt nicht, machen wir später. Und irgendwann ist Schluss, dann zieht der lebendige Gott sich zurück. Und das ist etwas, was wir lernen können an diesem Fehler des Herodes. Wenn Gott zu uns spricht, sei es, dass er hingeht und sagt uns, hey, fürchte dich nicht, wie er es immer wieder sagt. Und du meinst, ja komm, was interessiert mich, was Gott sagt, jetzt doch eh nicht drauf. Ich gucke weiter auf das, was mir Angst macht, hab Spaß an dem, ich übertreibe jetzt ein bisschen, was der Widersacher mir einredet. Da musst du dich wundern, wenn irgendwann Gott sich zurückzieht. Wenn Gott dir sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben als mich. Und du aber sagst, ja, mir ist aber Geld doch die Nummer eins. Und wenn er das immer und immer wieder sagt und du daran beharrst, dann musst du nicht wundern, wenn er sich irgendwann zurückzieht. Dann hörst du irgendwann nichts mehr. Noch einmal, dieser Gott ist kein Popanz, wo man sagt, ich überlege mir das mal, ob ich mir das antue, das Wort Gottes umzusetzen oder es nicht zu tun. Wenn du meinst, es nicht zu tun ist, nicht gehorsam zu sein, dann verspielst du Dinge in deinem Leben. Dann musst du damit rechnen, dass der lebendige Gott, ich sage es jetzt mal so ein Bild, den Rückwärtsgang reinlegt und dass du dann nichts mehr hörst. Und davor möchte ich warnen. Wenn du klar und deutlich Dinge hörst in deinem Leben von Gott, in deiner Bibellese, in der Predigt und klar Sachen verstanden hast, und häufig ist es ja so, dass Gott mehrfach zu uns spricht, zumindest geht es mir so. Also ich brauche es häufig so, dass ich 3, 4, 5 Mal Dinge höre. Aber dass ich dann wirklich auch die Dinge tue. Und das möchte ich euch bitten. Wenn ihr klar hört, was Gott euch sagt, ganz gleich, was es ist, dann machen. Nicht ignorieren, wegdrücken. Tun. Das ist der zweite Fehler, den Herodes macht. Er ignoriert das Wort Gottes. Der dritte Fehler ist die sexuelle Gier. Zu der ein oder andere sagen, er hatte letztens nicht aufgepasst bei seiner Aufzählung oder eben schon im ersten Punkt über Ehebruch gesprochen. Aber das ist was anderes als sexuelle Gier. Der Ehebruch ist das gewesen, was er mit der Herodias getan hat. Da wissen wir übrigens auch aus der Geschichtsschreibung, die haben sich scheinbar wirklich total verliebt ineinander, obwohl sie beide verheiratet gewesen sind, halt nicht. Aber dann haben sie geheiratet. Jetzt sind die zusammen und sind ein Ehepaar. Das ist zwar falsch, aber also vor Gott falsch, aber als König hat er die Macht, hat das durchgesetzt und das ist jetzt seine Ehefrau. Aber das hält diesen Herodes nicht davon ab, ein gieriger Typ zu sein, sexuell gierig. Und das ist abartige Perversion, die wir hier sehen. Die Bibel ist nur so fein, dass sie uns das nicht tiefer verbal zumutet. Hier heißt es, da trat herein die Tochter der Herodias und tanzte und gefiel Herodes und denen, die am Tisch saßen. Sie gefiel ihm. Da wissen wir, was ihm gefallen hat. Die Bibel geht nicht näher drauf ein. Ich möchte das auch nicht tun, aber wir wissen, was dieses Gefallen ist. Da geht es jetzt nicht um die tänzerische Darbietung, die dann so eine besportliche Höchstnote hat und sagt, ja, das ist aber toll, was die sportlich drauf hat. Wir wissen, was hier passiert. Das ist ein Saufgelage. Das sind nur die Männer, die Frauen sind draußen halt nicht, was da passiert. Und da kommt so ein junges Mädchen und das ist noch jetzt die Tochter seiner Frau. Wie pervers ist das denn? Und da ist die Gier. Und es ist die Gier, die ihn dann dazu treibt, da kommen wir dann gleich zu mit all dem, was er sagt und seiner Großmutter sagt, ja bitte, was du möchtest, nicht? Da sieht er diese Frau, dieses junge Mädchen und der begehrt sie und dann haut er da das raus, bitte doch von mir, was du willst. Und dann ist er in die Falle gegangen, da kann der Widersacher das gebrauchen. Und das ist immer wieder so im Leben, wenn wir der Gier nachgehen, dass der Widersacher Möglichkeiten hat, immer wieder mit uns Dinge zu tun, die uns dann ins Verderben führen. Deshalb heißt es in der Bibel im letzten Gebot, du sollst nicht begehren, nicht deines nächsten Weib, nicht des Knechtes nächsten, des Magd, Vieh, Rind, noch irgendetwas, was dein Nächster hat. Keine Gier. Und zwar weder die sexuelle Gier, von der lesen wir hier und hören hier, und eben auch keine finanzielle Gier. Wenn ich dem nachgehe, wenn ich auf irgendwas gierig bin, dann hat der Widersacher schon gewonnen. Die Gier. Bei David haben wir das ja auch gesehen. Da sieht er die Bathsheba und die will er haben. Die sieht er am Dach da in Jerusalem.
und die Gier. Er hat selber genug Frauen in seinem Harem, aber er will diese eine noch, die Gier, die will ich auch noch halt. Ich will sie besitzen halt. Und wenn du der Gier nachgibst, dann leiden immer Menschen darunter. Manchmal nicht du selber, sondern andere. Wie bei David. Er kriegt die Bathsheba. Ja, die hat er. Aber dann muss erstmal ihr Mann sterben. Und damit sie ja ist ja schwanger, dann kriegt sie ein Kind. Und dieses Kind muss auch sterben. Da leidet David sehr drunter. Und nicht nur das. Als Nathan kommt und ihm das Gericht ansagt, da sagt er zu ihm, nun soll von deinem Haus das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. Also nicht nur das erste Kind, was der Bathsheba geboren wird, sondern hier wird ein Fluch auf das Haus Davids gelegt. So ist das. Der Sünde Sold ist der Tod. Und wenn wir der Gier nachgehen, dann kriegen wir es vielleicht noch irgendwie so irdisch hingedrechselt, dass keiner es hinkriegt. Aber andere leiden drunter. Andere zahlen die Preise. Sexuelle Gier. Dann sagt man ja, wenn ich dann abends als Mann so den Computer anmache und mir die Filmchen angucke, er tut doch keinem weh. Bin vielleicht noch nicht mal verheiratet. Ja, aber die Frauen, die da in den Filmchen gezeigt werden, zum größten Teil machen die das ja nicht freiwillig. Unter Drogen, prostituiert, versklavt. Da leiden andere drunter. Aber für mich ist es ja vorbei, wenn ich das Ding wieder ausschalte. Sexuelle Gier, was ist dadurch nicht alles kaputt gegangen? Und genauso auch die finanzielle Gier. Gier frisst Hirn. Und das darf ich vielleicht sagen, so aus 30 Jahren Erfahrung in der Seelsorge. Das ist immer wieder ganz häufig der Grund, warum Christen scheitern. Klar gehen mit Jesus, aber dann ist die Gier nach der anderen Frau. Das ist die Gier nach dem Geld. Und da wird so vieles geopfert, da wird so vieles hinten angestellt und da geht so vieles kaputt. Und bitte, da prüft euch, wo ihr anfangt, gierig zu sein, da seid ihr auf einem Fehlweg. Das ist nicht gut. Da zieht der Widersacher. Wir haben eben die zweite Lesung gehört aus dem 2. Timotheusbrief. 2. Timotheus 3, lest es zu Hause nochmal nach. Wie die Welt ist. Die ist gierig, die will. Aber wir sollen nicht begehren, nicht diesen Fehler begehen. Das ist der dritte Fehler, den Herodes hier macht. Er ist sexuell gierig und das kostet Johannes den Täufer den Kopf. Ein vierter Fehler, den wir hier sehen, den ich angestrichen habe, die Großmannssucht. Da heißt es hier im Vers 23, und er schwor ihr einen Eid. Was du von mir bittest, will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreiches. Er hat Geburtstag. Er hat sie alle eingeladen. Die Großen seines Landes, alle, die herrschen, alle sind da. Rauschendes Fest vermutlich. So. Und jetzt sitzen sie alle da, alle kriegen das mit. Jetzt hat die getanzt. Die Stimmung ist euphorisiert. Und jetzt kann er nicht mehr. Jetzt muss er zeigen, was er für ein Held ist. Komm her, Mädchen. Jetzt kannst du einen Wunsch äußern. Ich, der große Herodes, ich werde ihn dir erfüllen. Bis zur Hälfte meines Königreiches ist mir doch gar kein Problem. Das haue ich so aus der Westentasche raus, halt nicht? Dass all die Großen es hören. Großmannssucht, Impotenz, was hier steht. Der glaubt wirklich das, was sein Name aussagt. Herodes heißt ja von Griechisch Heros, Held. Kennen wir im Englischen Hero. Er sei der Held, der Heldenspross. Übrigens haben wir nur so Herodes in der Bibel, die nichts taugen. Er ist ja der Sohn von Herodes, dem Großen. Das ist der Herodes, der Jesus nach dem Leben trachtet, da in der Geburtsgeschichte halt. Da gibt es noch in der Apostelgeschichte einen anderen. Das ist ein Neffe, Herodes Agrippa, Herr, den Jakobus umbringt, nicht? Die haben alle scheinbar gedacht, wir sind tatsächlich so, wie der Name sagt. Wir sind die Helden, wir sind die ganz Großen halt. Aber Menschen sind nichts. Der Herr ist alles. Wir sind nichts. Und wenn wir in solche Großmannssuchtsfantasien verfallen, dann geht alles schief. Im Großen wie im Kleinen. Haben wir auch in unserem deutschen Volk erlebt. Wir hatten ja auch einen König von Preußen, einen Kaiser von Deutschland. Und der wollte auch den Platz an der Sonne. Zu den Großen gehören halt, nicht? Und mitmachen. Und die anderen waren genauso großmannssüchtig halt, nicht? der Zar von Russland, der König von England und alles. Das wissen wir, was das in den Ersten Weltkrieg geführt hat. Großmannssucht. Das ist etwas, was Gott nicht gefällt. Wenn Menschen ganz groß sein wollen, dann hat der Widersacher alle Möglichkeiten, einen zu verführen. David auch an anderer Stelle. Als am Ende seiner Regentschaft ist, der mächtigste Mann der damaligen Welt, der sagt er zu seinem Feldherrn Joab, jetzt geh mal hin und zähl sie alle. Ich will wissen, wie viel ich habe halt nicht. Ich will doch eine Zahl haben, damit ich sprangen kann. Ich muss unbedingt wissen, wie viele Klicks ich auf meinem Video habe nicht. Wie viele Abonnenten da drin sind nicht. Zähl mal mein Volk, ja. Und Joab sagt, mach das bloß nicht halt, ne? Mach hier nicht hier, sonst was ist der Herr, der doch alles gegeben hat. Was willst du dir denn einbilden? Aber er zieht's durch und dann kommt auch eine furchtbare Bestrafung. Die Großmannssucht. Ich bin, ich habe und ich bin so stark, dass ich dir geben kann halt. Wir sind nichts. Der Herr ist alles. In Jakobus 4 heißt es, ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr. Eine kleine Zeit bleibt ihr und dann verschwindet ihr. Ihr sollt dagegen immer wieder sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Immer wieder der Rückbezug auf den Herrn. Nicht wir, der Herr. Wenn wir aber denken, wir haben es gerissen, wir sind drin und ich kann, ich hab die Möglichkeit, ich kann nichts, ich bin nur Sünder. Er gibt alles. Lukas 12, die Geschichte vom reichen Kornbauer, ist auch so einer. Der ist jetzt nicht so großmäulig wie der Herodes halt. Ist ein fleißiger Agraringenieur halt. Das ist jemand, der seine Dinge alle richtig macht. Und hat aber so einen riesen Gewinn eingefahren. Und jetzt sagt er sich, ha, jetzt geht's mir ja gut. Jetzt hat meine Seele Ruhe. Jetzt kann ich den Lebensabend, weil ich ja alles wirtschaftlich gemacht habe, mit meiner Hände Arbeit, gute betriebswirtschaftliche Entscheidungen. Und was sagt Gott dazu? Du Narr, heute werde ich deine Seele von dir fordern. Nichts gehört dir mehr. Wem gehört das alles, was du dann besitzt? Großmannssucht, wenn wir denken, was wir alles getan haben. Wir haben nichts getan, wir können nichts, wir sind nur Rauch. Kurzzeit, immer wieder eher. Und das müssen wir auch sehen für unser Leben. Immer wieder gucken halt, dass wir uns nichts einbilden auf das, was wir sind und das, was wir leisten. Wir dürfen dankbar sein, was der Herr uns geschenkt hat. Und immer wieder wissen eher. Und schon gar nicht dahinstellen halt so mit der Brust so breit, so nach dem Motto, ich kann, ich werde geben. Durch Gottes Gnade, aber sonst gar nichts. Das ist der vierte Fehler, den Herodes hier macht, die Großmannssucht. Das fünfte ist das Schwören. Sagt die Geschichte hier im Vers 26, doch wegen des Eides und derer, die am Tisch saßen, wollte er sie keine Fehlbitte tun lassen. Also es ist ein verkommener, verrohter Typ, dieser Herodes. Aber eins weiß er, ein Eid ist ein Eid. Ein Gelöbnis ist ein Gelöbnis. Da bist du gebunden. Da kannst du nicht anders. Und dann musst du. Ich habe geschworen. Ich habe vor Gott geschworen. Und bei all seiner Verdorbenheit, das ist dem klar gewesen, ein Eid bindet. Bindet vor der unsichtbaren Welt. So viel hat er immer noch in all seiner Verdorbenheit vor Augen gehabt. Und weil er eben diesen Eid geschworen hat, ist es jetzt dem Widersacher ein ganz leichtes, ihn vollends in die Falle reintappen zu lassen. Weil sie, dieses Mädchen, fordert eben das Haupt Johannes des Täufers. Und er ist gebunden im Eid. Und das ist etwas, was die Geschichte uns hier lehrt. Passt auf, wenn ihr ein Eid schwört. Passt auf, wenn ihr ein Gelübde ablegt. Dann seid ihr gebunden. Deshalb warnt die Bibel, das nicht zu tun. Jesus in der Bergpredigt, der warnt Leute und sagt, eure Rede sei ja, ja oder nein, nein. Alles, was drüber hinaus ist, das ist von übel. Jakobus 5 heißt es, vor allen Dingen, meine Brüder, schwört nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde noch einen anderen Eid. Ist euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Das mit dem Eid, das mit dem Schwören ist etwas, dann ist man gebunden. Und das brauchen wir nicht, das müssen wir nicht. Wir müssen nicht denken, so nach dem Motto, ja, wenn ich ein Gebet spreche, um Gott nochmal so den Gebetskatalysator zu geben, dann muss ich aber das und das machen und dann wird das so dringlicher, was weiß ich, im himmlischen Jerusalem behandelt. Und ganz häufig setzen wir uns dann in eine Schwierigkeit hinein, die wir hinterher nicht einlösen wollen und haben ein geistliches Problem. Das dürfen wir nicht tun. Nicht nur, wenn wir beten, auch wenn wir die Ehe eingehen. Das ist ja nicht unsere, ich habe im ersten Punkt gesprochen über Ehebruch. Das ist ja nicht nur die Frau, die wir verlassen. Das ist irdisch furchtbar, oder den Mann. Wir haben vor Gott gelobt. Und das darfst du nicht brechen. Das geht nicht.
Wenn Leute sagen, doch geht, natürlich, hier in Deutschland und in anderen Ländern Europas ist das geregelt, wie man eine Scheidung alles organisiert.
Irdisch ja, vor Gott hast du ein Riesenproblem. Deshalb nicht schwören. Und wenn ich schwöre, sei es bei der Ehe, sei es, wenn ich Soldat werde, gelobe oder als Polizist, sei es, wenn ich vor Gericht stehe und vereidigt wäre, dann bin ich an das gebunden, was ich sage. Deshalb begeht den Fehler nicht, irgendwelche leichtfertigen Gelübde oder Dinge zu tun. Lasst ganz die Finger davon, so sagt es Jesus. Und so kann ich diesen Rat nur weitergeben. Begeht diesen Fehler nicht. Jephtha, der große Richter, der da die Ammoniter schlägt halt, und als er in die Schlacht zieht, sagt er, ja, Herr, also wenn ich diese unfassbare Schlacht gewinnen werde, wenn ich mit meinen wenigen Leuten dieses Riesenheer schlage, dann werde ich das Erste, was aus meinem Haus entgegenkommt, dir opfern. Was kommt? Die einzigste Tochter. Und dann sagt er nicht so nach dem Motto, naja, war vielleicht auch überall, er weiß, ich bin gebunden, er muss es tun. So hart sagt es die Bibel. Und dann wird diese Tochter getötet. Das passiert immer wieder, wenn wir uns auf Eide und Gelübde reinlassen, dass ganz schnell der Widersacher Möglichkeiten hat. So wie bei Herodes hier. Und es ist ein Fehler zu schwören, es ist ein Fehler, Gelübde abzulegen halt. Deshalb warnt die Bibel hier. Und vielleicht ist das ja die Botschaft heute Morgen in dem Gottesdienst an dich halt, der du vielleicht vor irgendetwas stehst, wo du denkst, sollte ich da etwas ablegen, Gelübde oder ein Eid schwören? Oder hast vielleicht etwas getan und überlegst jetzt, es einzulösen? Also wenn du was getan hast, musst du es umsetzen. Aber wenn du davor stehst, es zu machen, dann lass die Finger davon. Das ist letztlich ein Fehler. Und ein sechstes und letztes, was hier der Fehler des Herodes ist, ist es nicht nur, dass er wegen des Eides das tut, sondern so sagt es der Vers 26, auch während derer, die um ihn herum sind. Doch wegen des Eides und derer, die mit ihm am Tisch saßen, wollte er sie keine Fehlbitte tun lassen. Jetzt hat er, Entschuldigung, die Klappe so groß aufgerissen. Jetzt hat er dieses gesagt, kriegst die Hälfte von meinem Königtum. Und jetzt kommt die mit dieser Bitte um die Ecke. Und jetzt wegen des Eides, sagt es, aber eben auch wegen all der Leute, die jetzt sitzen. Die haben es alle mitgekriegt. Seine ganzen Großen, die ganzen Mächtigen. Und er weiß, dass es falsch ist. Er hat jetzt noch die Möglichkeit zu sagen, hey, das war doch alles Mist hier, hey, das ist doch ein Missverständnis, halt, ich tue Buße halt. Er könnte jetzt noch versuchen, es abzubrechen, aber nein, das tut er nicht. Er macht weiter. Er macht weiter. So ist das häufig bei Sünde. Wenn wir erstmal den ersten Fehler gemacht haben, da kommt der nächste Fehler, da wird weiter gelogen, da werden weiter die falschen Entscheidungen getroffen, halt, da geht es immer weiter halt. Und häufig wegen derer, die um einen rum sind, da kann ich nicht anders halt, nicht? Wie würde ich denn jetzt dastehen, wenn ich das jetzt mache halt, ne, zu sagen, nee, dann doch lieber Herodes den Kopf kosten lassen halt. Wegen derer, die mit ihm am Tisch saßen. Da muss dann Johannes der Täufer sterben. Gucken auf die äußeren Umstände. Übrigens, Jesus wird genauso getötet. Pilatus hat glasklar erkannt, der Typ ist unschuldig, dieser Jesus. Aber die schreien so. Die wollen den unbedingt umbringen. Und auf einem gewissen Punkt ist ihm das egal. Ich lege mich da nicht mit denen an. Da muss der über die Klinge springen. Meine Güte, ist zwar unschuldig, aber die wollten das so. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Und nicht nur bei diesen beiden großen Verbrechern, diesem Herodes und diesem Pilatus. Auch bei den großen Männern des Glaubens ist es immer wieder so, dass die versagen, weil sie aufs Umfeld gucken. Die Bibel erzählt das. Petrus. Als er mit Jesus zusammen ist, auch diese Großmannszucht. Also Herr, wenn sie dich alle verlassen, ich nicht bis zum letzten Blutstropfen, ich feite für dich, never, nie. Und dann ist er im Hof des Hohepriesters, da kommt eine Magd. Die sagt, du bist auch bei diesem Jesus gewesen. Und was ist dann? Da verleugnet er, weil er aufs Umfeld guckt, hat er Angst, was passiert denn jetzt mit mir? Und da verleugnet er Jesus. Später, nach Auferstehung und Pfingsten, wo Petrus der Leiter der Gemeinde ist, der ist in Antiochia und hat durch eine wunderbare Offenbarung, Apostelgeschichte 10, gezeigt bekommen vom Herrn, die Heiden gehören auch mit dazu, mit denen darfst du essen, das ist alles in Ordnung. Und dann ist er in Antiochia und er isst auch mit den Heiden, so wie der Herr ihm das gezeigt hat. Und dann kommen nach Antiochia Leute aus Jerusalem, die gehören zum Jakobus. Das sind so ganz strenge Judenchristen. Und dann heißt es dort, er zog sich von den Heiden zurück, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Er ist der Leiter der Gemeinde. Er ist der Fels, auf den Jesus die Kirche baut. Aber dann hat er Schiss, dass es ein schlechtes Renommee gibt in der Gemeinde in Jerusalem. Und dann macht er etwas Falsches halt. Und Paulus ist knallhart, müsst ihr mal nachlesen, Galater 2. Er sagt, ich habe ihn dann vor aller Öffentlichkeit angesprochen. Denn es stand die Gefahr, dass auch Barnabas, der ist auch so ein Großer, auch mit ihm heucheln würde. Also nochmal, da geht es nur darum, innergemeindliche Kiste, dass man so Leute an den Rand stellt, weil die vermeintlich nicht so dazugehören. Obwohl die wissen, dass das falsch ist, tun sie es, weil sie die falschen Rücksichtnahmen machen. Umweltbeeinflusser. Katastrophe. Ich bin mal auf einer Kreissynode gewesen bei uns im Siegerland, da haben wir unsere Gemeinde einen Antrag gestellt. Der Antrag lautete, die Kreissynode möge beschließen, dass Abtreibung Mord ist. So, im Siegerland, im frommen Siegerland. Wie gesagt, schon 25 oder 20 Jahre jetzt her. Und wir haben damals ein Abtreibungsbüro betrieben, hätte ich beinahe gesagt, so eine Beratungsstelle. Da wurden fast 500 Scheine damals ausgestellt. 500 Abtreibungen durch den Segen der evangelischen Kirche im Siegerland mitgetragen. Und dann habe ich diesen Antrag gestellt und der wurde abgelehnt. Ein Drittel der Synodalen stimmten dafür, zwei Drittel daneben. So ist das halt. Hier wird eben nicht nach dem Wort Gottes geguckt, sondern nach Mehrheiten. Aber was das Schlimme war, nach dieser Abstimmung kommt der Leiter des dortigen CVMs, Kreisverbandes, zu mir und sagt, Olli, bitte entschuldige, ich habe nicht für den Antrag gestimmt. Der Antrag ist zwar richtig und steht da hundertprozentig richtig und ich habe mich auch immer wieder eingesetzt, eben für den Schutz des ungeborenen Lebens, aber weil wir als Kreisverband eben unsere Stelle hier des einen Referenten durchbringen wollen, die der Kreissynode mitbezahlt, da habe ich anders gestimmt. Bitte entschuldige. Das habe ich dem gesagt, bei mir musst du dich nicht entschuldigen. Das musst du mit Gott klar machen. Du hast eine klare Erkenntnis der Wahrheit, eine klare Erkenntnis, aber dann machst du genau das andere, weil könnte ja irdisch nicht so richtig sein. Da führt es zu all den Katastrophen, die wir dann immer wieder erleben, wenn wir sagen, wir gucken auf die Menschen, nicht auf das, was Gott uns klar sagt. Der schenkt uns eine richtige Erkenntnis, aber wir lassen uns von der Umwelt beeinflussen. Wie Herodes, der weiß, dass das falsch ist. Und er macht das Falsche, weil er eben auf die Menschen um sich herum guckt. Und da bitte für euch, begeht diesen Fehler nicht. Nicht die Wahrheit verleugnen, sondern immer wieder bereit sein, für die Wahrheit des Evangeliums einzutreten, für die Wahrheit Jesu Christi. Nicht zurückzuziehen, sondern dafür einzustehen, auch wenn es kostet. Aber nicht sagen, ja, ich schäme mich dafür, ich kriege vielleicht Probleme. Bitte, das entehrt den lebendigen Gott, wenn wir nicht für seine Sache eintreten, weil wir uns schämen vor der Welt für ihn. Das sind diese 6 Fehler, die wir hier sehen bei Herodes, der Ehebruch, die Wortgottesignoranz, die sexuelle Gier, die Großmannssucht, das Schwören, die Umweltbeeinflussung. Und das eine ist ja, Fehler zu erkennen. So wie ich damals im Mathematikunterricht. So sagen, jawohl, wenn ich dann so eine Verbesserung geschrieben habe, habe ich erkannt, was ich falsch gemacht habe. Aber ein anderes ist ja, zukünftig die Fehler nicht mehr zu tun. Und wir haben jetzt hier auf Fehler geguckt, die Herodes gemacht hat, aber die wir zum Teil eben auch in unserem Leben feststellen oder vielleicht feststellen werden. Und wichtig ist, dass wir das Wort Gottes nicht nur hören und in diesem Falle Fehler erkennen, sondern dass wir das Wort Gottes auch tun, dass wir Fehler beheben oder es gar nicht tun. Und dazu möge unser Herr und Heiland Jesus Christus dir Segen schenken. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.